Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Ein paar Tage nachdem die Episode über den Löckerbrunnen fertig produziert war, habe ich mich mit dem Ischler Salinenarchivar Thomas Nussbaumer über den Löckerbrunnen unterhalten und er hat mir einige sehr interessante Quellen genannt, wo wir noch einige wesentliche Informationen bekommen. Thomas Nussbaumer ist sehr akribisch die Quellenlage des 19. Jahrhunderts und auch frühen 20. Jahrhunderts durchgegangen. Er hat unter anderem die Salinengeschichte von Anton Dickelberger Wort für Wort transkribiert, verschiedene Textversionen der Handschrift quellenkritisch miteinander verglichen und dieses ganze Werk Dickelbergers, diese Salinengeschichte Oberösterreichs, auch als sehr lesenswertes Buch herausgebracht. In einer weiteren sehr interessanten Quelle, die mir ebenfalls Thomas Nussbaumer zur Verfügung gestellt hat, der handschriftlichen Chronik von Isidor Engel. Und Isidor Engel habe ich ja schon eine eigene Episode dieses Podcasts gewidmet. In dieser Handschrift, die ist 1905 entstanden, beschreibt Isidor Engel ebenfalls die Wappentafel und die Inschriftentafel am Löckerbrunnen, aber er schreibt auch über den Abbruch des Hoftors und der Hofmauer und er nennt zwar kein genaues Datum, aber aus dem Text geht hervor, dass das kurz vor 1856, also kurz vor dem Besuch Franz Josefs des Ersten mit seiner Braut Elisabeth gewesen sein dürfte. Da wurde das Hoftor und die Hofmauer abgerissen. Und sehr interessantes Detail, denke ich, was daraus hervorgeht, ist, dass Engel auch schreibt, dass die Rückwand des Löckerbrunnens, die heute noch besteht, der letzte erhaltene Rest der Hofmauer in ihrer ursprünglichen Höhe ist. Thomas Nussbaumer hat insgesamt 5 Quellen gefunden, 4 davon aus dem 19. Jahrhundert, eine aus dem frühen 20. Jahrhundert, wo der Text der jetzt bereits stark verwitterten rechten Schrifttafel aus dem 15. Jahrhundert aufgeschrieben worden ist. Das heißt, noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die Schrift so gut erhalten, dass man sie lesen konnte. Es gibt auch Quellen, welche beschreiben, dass die Buchstaben färbig hinterlegt sind und das deckt sich wiederum mit dem Befund der aktuellen Restaurierung der Schrifttafel, wo eben genau diese Farbreste gefunden wurden. Die überlieferten Abschriften des Textes weichen voneinander ab. Auch hier hat Thomas Nussbaumer quellenkritisch miteinander verglichen und ist jetzt einer, denke ich, sehr stark abgesicherten Textversion gekommen, welche da lautet: Als man zahlt von Christi Geburt, also als man zählt von der Geburt Christi, 1400 und dem 59. Jahr, am Freitag vor Simonis et Jude, ist der durchlauchtige, hochgeborene Fürst, Herr Albrecht, Erzherzog in Österreich, hie an der Hallstatt auf dem Berg und zu Hintrist neben in allen Gangen in der Salzgrub gewesen. Ich denke, aus diesem Text lässt sich sehr schön ableiten, einerseits das Datum, also es ist 1459 und dann kann man natürlich diesen kirchlichen Feiertag, den Freitag vor Simonis und Jude, kann man rückrechnen auf den 22. Oktober 1459. An dem Tag hat eben Erzherzog Albrecht Hallstatt besucht, ist auf den Salzberg gegangen oder getragen worden und ist bis ganz nach hinten in das Salzbergwerk gegangen. Denn dieses Salzbergwerk, das war ja seine Geldquelle. Auf der Schrifttafel ist nur der Name des Herzogs Albrecht angegeben. Es gab ja viele Erzherzöge aus dem habsburgischen Geschlecht mit dem Namen Albrecht. Wenn man sich jetzt einerseits das Datum der Tafel, also das Datum seines Besuchs mit 1459 ansieht, kommt natürlich nur ein Albrecht in Frage, der zu dieser Zeit gelebt hat. Und das war Albrecht VI., der lebte von 1418 bis 1463. Und dieser Albrecht VI., das ist noch ein Herrscher, der dem ausgehenden Mittelalter zuzurechnen ist. Wenn man sich anschaut, wo er geherrscht hat, also er herrschte einerseits in Vorderösterreichischen, das ist dieses Freiburg im Breisgau. Er residierte dann in Teilen der Steiermark beziehungsweise im Burgenland und erst dann übernahm er durch familieninterne Verträge, durch natürlich auch familieninterne Streitereien, wurde er zum Erzherzog von Ober und später auch von Niederösterreich, also zum Erzherzog von Österreich. Und das korrespondiert ja wieder sehr, sehr gut mit der Wappendarstellung, die ich ja in dieser Episode beschrieben habe. Also einerseits der österreichische Bindenschild, andererseits der niederösterreichische Fünfadlerschild. Dieser Albrecht VI. Gilt als der sehr große Gegenspieler seines Bruders Friedrich. Friedrich V. als Habsburger Herzog, Friedrich III. Als römisch-deutscher Kaiser. Und dieser Friedrich III., das ist genau der, von dem die St. Georgskathedrale in Wiener Neustadt gestiftet wurde und wo eben die in der vorigen Episode zitierte Wappenwand zu finden ist und wo eben ein ganz ikonografisch ähnliches Wappen dargestellt ist, wie das Wappen hier in Hallstatt am Löckerbrunnen. Und das, denke ich, ist auch ein sehr schöner Beleg dafür, für das zeitliche Zusammenpassen, für das zeitliche Zusammenspiel. Dieser Konflikt zwischen Albrecht VI. Und seinem Bruder Friedrich, der wird ja auch gern so als der erste große Bruderzwist im Hause Habsburg dargestellt. Aber vielleicht sollte man es auch mit anderen Augen sehen, dass sich hier im ausgehenden Mittelalter einfach noch eine andere Idee von Staat und von Erbschaft war. Also was wir heute als flächigen Territorialstaat mit fixen Grenzen kennen, das waren im Mittelalter so über die Lande verstreute Herrschaften. Und was wir dann vor allen Dingen ab dem, es ist letztlich der Großneffe von Albrecht, Friedrich III. Als römisch-deutscher Kaiser, hat einen Sohn und das ist dieser bedeutende Maximilian I., der unter dem Motto Du Felix Austria Nube, du glückliches Österreich heirate, mit seiner Heiratspolitik dieses große Österreich begründete. Und ab diesem Zeitpunkt, und das ist der Übergang in die Neuzeit, mit Maximilian haben wir den Übergang vom 15. ins 16. Jahrhundert, den Übergang vom Mittelalter in die Neuzeit. Und da bilden sich erstmals die Ideen des Territorialstaats und andererseits in der Erbfolge die Idee der Primogenitur. Die Primogenitur ist das Gesetz, was dann vor allen Dingen die Habsburger Dynastie über Jahrhunderte prägt, dass immer der älteste Sohn alles erbt und seine jüngeren Geschwister von den Herrschaftsansprüchen nahezu leer ausgehen, was dann wirklich seine extremste Ausformulierung in den Hausgesetzen Franz Josefs des Ersten an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert sich abbildete, wo sich dann das Haus Habsburg quasi zu einer Art Familiendiktatur entwickelte, wo das Familienoberhaupt, der Erstgeborene, über seine Verwandten jenseits des damals schon gültigen Staatsgrundgesetzes diktatorisch, tyrannisch bestimmen konnte. Ganz anders war eben diese Situation im ausgehenden Mittelalter eben unter dieser Herrschaft Albrechts in Oberösterreich. Da wurden die Söhne mehr oder weniger ähnlich bedacht. Jeder Sohn eines Herrschers erbte dann bestimmte Herrschaftsgebiete. Dann wurde verhandelt, geschachert und der Konflikt zwischen diesen beiden Brüdern Albrecht und dem späteren römisch-deutschen Kaiser Friedrich III. Ging ja so weit, dass Albrecht zuerst Herrscher im Land Ob der Enns, also das großen Teilen des heutigen Bundeslandes Oberösterreich entspricht. Und der hat dann seinen Bruder in Wien in der Hofburg mit seinen Truppen belagert, ihn letztlich aus Wien nach Wiener Neustadt vertrieben. Albrecht hat dann auch die Herrschaft in Niederösterreich, hat dann Ober- und Niederösterreich vereinigt. Lediglich der unerwartete Tod Albrechts im Jahr 1463, und das wurde damals, wenn jemand so plötzlich starb, das hatte auch immer so einen Beigeschmack einer Strafe Gottes, und erst nach dem Tod dieses konkurrierenden Bruders konnte dann Friedrich III. Seine Herrschaftsansprüche letztlich über das gesamte Habsburgische, über den gesamten habsburgischen Familienbesitz durchsetzen und legte so eigentlich eine der Grundlagen zum Entstehen dieses Habsburgers. Aber wenn wir jetzt noch einmal den Schritt zurück nach Hallstatt gehen, warum kommt Albrecht VI. Nach Hallstatt, besichtigt das Salzbergwerk, geht bis in die Tiefe des Bergwerks hinein? Natürlich, weil Salz ein Riesengeschäft war, weil man damals mit Salz diesen ganzen Staatsapparat und letztlich auch die ganzen Kriege finanzieren konnte. Also Hallstatt war mit seinem Salzbergwerk, mit seiner Salzpfanne, mit seiner Salzproduktion letztlich die wirtschaftliche Basis dieser spätmittelalterlichen bzw. frühneuzeitlichen Staatsstruktur.
Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.